Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Fulda. Diesmal mit dem Thema Unglaube, die Konfrontation mit dem Leben aushalten, mit Sebastian Rink.
Ich sage noch zwei Sätze zu mir. Also Sauerland ist tatsächlich so ungefähr, zumindest soweit ich es weiß, das Einzige, was ich mit Friedrich Merz zu tun habe. Mittlerweile komme ich aus dem hessischen Hinterland, das heißt, ich bin heute Abend quasi einmal durch unser schönes Bundesland gefahren, um heute Abend bei euch zu sein, und sage jetzt auch einfach du. Das ist für mich viel einfacher. Ihr dürft das gerne im Kopf durch ein Sie ersetzen. Wenn euch das lieber ist, mich nachher auch siezen, dann sieze ich natürlich gerne zurück, aber jetzt für die nächsten 30 Minuten vielleicht sage ich einfach ganz frech du. Genau. Du hast es eben schon erwähnt, das Buch, das ist die Grundlage für das, was ich heute Abend erzählen möchte. Ich habe ein paar dabei, könnt ihr euch gerne anschauen, gerne auch mitnehmen, aber das nur für die kleine Werbung am Rande. Eine wichtige Lektion, die ich für mein Leben gelernt habe, die habe ich tatsächlich von meinem Fahrlehrer gelernt, also zumindest meiner trügerischen Erinnerung nach, soweit mir das noch präsent ist. Irgendwann stand die Führerscheinprüfung an und ich ging mit meinem Fahrlehrer nochmal so alle Eventualitäten durch. Wir fuhren über die Dörfer bei uns und schauten uns verschiedene Stellen an, wo man auch in der Prüfung gerne vorbeifährt. Und irgendwann sagte er so etwas wie, ach, das klappt schon, du kannst das. Aber wenn der Fahrlehrer, wenn der Prüfer schlecht geschlafen hat, dann hast du keine Chance. So eine kleine Anekdote über so eine ganz banale Tatsache: Menschen schwanken in ihrer Stimmung. Manchmal aus den banalsten Gründen. Menschen schwanken. Man munkelt, es ginge mir tatsächlich auch manchmal so. Manchmal, wenn ich so ganz ehrlich mit mir unterwegs bin, dann frage ich mich tatsächlich, ob meine Mitmenschen es mit mir tatsächlich immer mit demselben Menschen zu tun haben. Es liegen gelegentlich nur Millisekunden zwischen spielerischem Toben und irritierender Tobsucht, zwischen Loben und Lästern, zwischen der Würde des Lebens und dem Erschaffen von Leiden. Segen und Fluch ist, dass genau diese Schwankungen oft meine liebsten Menschen mitbekommen und abbekommen. So wie mir und meinem Fahrprüfer und ich vermute dem einen oder anderen von euch vielleicht auch, so geht's dem ganzen Leben. Es schwankt. Leben ist immer Leben zwischen Höhen und Tiefen. Kein geringerer als Goethe, der packte die Berg- und Talfahrt des Lebens in ein sprichwörtlich gewordenes Lied. Das habe ich euch mal mitgebracht. Freudvoll und leidvoll. Gedankenvoll sein. Langen und bangen in schwebender Pein, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt. Glücklich allein ist die Seele, die liebt. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Dieses Sprichwort, das singt nicht nur eine zerrissene Seele über sich selbst, sondern so spielt offenbar das ganze, oft so gottverdammt erscheinende Leben. Immer wieder. Mit uns und mit anderen. Leben zwischen Himmelsfreude und Todesbetrübnis, da kann einem schon mal der Glaube abhanden kommen. Dann rückt der Unglaube nah an unseren Glauben heran. Und genau darum soll es heute Abend gehen. Die biblische Geschichte dazu, die haben wir gerade gehört, aus Markus 9. Und sie steht diesem Lied von Goethe an Kontrasten in nichts nach. Jesus nimmt drei Herren aus seiner Gefolgschaft mit auf eine Gipfeltour. Oben angekommen, wird er vor ihren Augen optisch verwandelt, im griechischen Wortsinn eine Metamorphose. Es klingt fast wie bei Gandalf, als aus dem Grauen der Weiße wurde, in Der Herr der Ringe. Und die Erzählung, die zeichnet ein ganz imposantes, frommes Idyll, eine ideale Glaubenserfahrung, umhüllt von Wolke 7, keine Schatten, nur ganz viel Licht da oben auf dem Berg. Und da will man doch gleich seine Zelte aufschlagen, Hütten bauen und bleiben, in der ersten Reihe am spirituellen Buffet sitzen. Der Bergführer ist für die Wandersleute plötzlich ganz und gar ein Gottessohn. Ein Gottessohn aus dem Bilderbuch. Wie man sich so einen Götterjungen eben vorstellt. Weiß, leuchtend. Dort oben auf dem Berg ist alles klar, da ist alles geklärt. Dort oben ist der Glaube die einzig sinnvolle Option. Wer wollte da nicht seine Glaubenszelte aufschlagen? Wer wünschte sich nicht, dass dieses Erleben von Dauer sein möge? Da will ich wohnen. Es ist kein Wunder, dass hier wörtlich im Text noch kein Unglaube aufkommt. Denn alles scheint gut. Doch genauso wenig wundert es, dass nur wenige Erzählminuten später aus dem kitschigen Säuseln des Glaubens ein verzweifelter Schrei des Unglaubens wird. Wir erleben zwei Szenen in diesem Text. Zwei Szenen voller Kontraste, eine Berg- und Talfahrt, die Glaube und Unglaube auf engstem Raum in ein tragisches Spiel miteinander bringt. Es gibt ein ganz altes Bild, das diesen Kontrast schön in ein Bild packt, zwischen dem Höhepunkt und dem Glauben, Höhepunkt des Glaubens und diesem Tiefpunkt des echten Lebens. In seinem letzten Gemälde, da fügt der bekannte Maler Raphael beide Szenen ineinander. Im oberen Bildteil, den wir hier sehen, die sogenannte Verklärung. Im unteren Teil das ungeschönte Leben. Licht oben, Schatten unten. Eine Szene zwischen Glaube und Unglaube. Und die Episode am Fuß des Berges, um die es mir heute geht, die ist so ganz anders als die auf dem Gipfel. Sie erscheint als ein heilloses Chaos. Nur ein paar Schritte unter dem Gipfel wartet ein Leben, das dem Glauben kaum noch Luft zum Atmen lässt. Wir stürzen ab. Mit der Geschichte runter vom Berg herab aus der wohltemperierten Gotteserfahrung, wo alles gut war, hinein in die ungeschönte Lebenserfahrung. Wir hören eine Geschichte voller Kontraste, eine Geschichte voller Lebenserfahrung, eine Geschichte voller Enttäuschung. Der Vater, der mit seinem Kind kam, der ist enttäuscht von den Jesusleuten. Vielleicht sind die Jesusleute enttäuscht von sich selbst, weil sie nicht helfen können. Die Menschenmenge ist womöglich enttäuscht, weil sie auf das Spektakel warten, das aber vorerst ausbleibt. Und Jesus scheint ebenfalls enttäuscht von irgendwie allen, lässt seinem Ärger über die ungläubigen ZeitgenossInnen ganz gehörig Luft. Jede Menge Enttäuschung. Was für eine heilige Schrift, oder? So viel Enttäuschung, so viel harte Lebenserfahrung. Aber mal ehrlich, genau so ist doch das Leben. Nicht da oben auf dem Berg, sondern da unten am Fuß des Berges. Voller Enttäuschung, bringt Enttäuschung mit sich das Leben. Kleinere, die kann ich noch ganz gut wegstecken, mit denen muss ich leben. Aber auch größere, die mir den Hals zuschnüren. Manchmal stechen sie aus der Menge heraus in all ihrer Tragik. Manche Sorge aus unserer Geschichte ist ein Teil von mir selbst. Und zu mancher solcher Geschichten habe ich Bilder und Gesichter im Kopf. Verzweifelte Gesichter. Geschichten, die mich sprachlos machen. Lebensgeschichten und Lebensenttäuschungen, die mich ungläubig zurücklassen. Vielleicht geht es euch ähnlich. Vielleicht habt ihr Gesichter und Geschichten vor eurem inneren Auge. Vielleicht seht ihr sie manchmal im Spiegel. Und es macht mich fassungslos, wie tiefe Talfahrten so manche Biografie zu erzählen hat. Und ähnlich geht es vielleicht auch diesem Menschen, von dem wir hören, am Fuß des Berges mit seinem Kind. Sie stechen heraus aus der Menge. Er meldet sich aus der Menge. Plötzlich ist der Fokus auf ihm und seiner Geschichte, seiner Familiengeschichte, seiner Enttäuschungsgeschichte. Ihre Talfahrt, die bringt für einen Moment alle anderen zum Schweigen. Einen Moment im Mittelpunkt, im Fokus. Und zwar zu Recht. Ihre Talfahrt bekommt für einen Moment den Raum, den sie braucht. Die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt. Der Kontrast zwischen Gipfel und Tal, Fuß dieses Berges, weiß davon zu erzählen, wie das Leben ist. Diese Geschichte weiß zu erzählen, dass es das Leben eben nicht anders gibt als im Miteinander von Bergen und Tälern, von Freude und Leid. Und wo ich anfange, das zu begreifen, wo das mehr ist als nur ein Sprichwort, nur irgendwie ein Spruch, eine Floskel, dann nimmt mein Glaube eine Wendung. Denn dieser Glaube wird mir immer schwerer. Je mehr Facetten mir das Leben von sich erzählt, preisgibt, desto größer wird die Mühe, die ich für meinen Glauben aufbringen muss. Je mehr ich das Leben kennenlerne, desto schwerer fällt mir der Glaube. Aber desto näher rückt er auch heran an das echte Leben, an das, was wir erleben, an das, was uns enttäuscht. Vielleicht ist unsere Erzählung mit ihren beiden gegensätzlichen Szenen deshalb tatsächlich eine absichtliche Enttäuschung. Sie bewahrt mich vor der Täuschung, als könnte ich das Leben immer nur auf dem Berg führen, da wo alles gut ist, als wären Leben und Glauben immer in Wolken verhüllt, als wären sie ausschließlich Orte, an denen es sich gut anfühlt zu sein. Aber so sind weder das Leben noch ist so der Glaube. Das ist nicht immer Ort, wo es gut ist zu sein. Und das sind oft Orte, an denen ich ganz schnell, von denen ich ganz schnell wieder weg will. Oft genug sind es keine Orte, um Hütten zu bauen und die Zelte aufzuschlagen. Oft genug ist da mehr Schatten als Licht. Unglaube beginnt für mich da, wo ich das nicht mehr wahrnehme. Wo ich das echte Leben nicht mehr wahrnehme, wo ich oben auf dem Gipfel bleibe, wo ich mich in meinem Zelt verkrieche und versuche, das zu halten, alles andere abzuschotten, die Schattenseiten aus dem Leben auszuklammern. Unglaube ist für mich dieser aussichtslose und auch mitunter unheilvolle Versuch, das Leben und Glauben nur auf der Sonnenseite des Lebens leben zu wollen und dort zu suchen. Und Unglaube im Sinne unserer Geschichte ist besonders der Versuch, es allein zu machen, das Leben selbst bewältigen zu wollen. Vielleicht ist das dieser merkwürdige Vorwurf, den Jesus hier hat, dass sie ihn außen vor lassen. Ihn, der doch genau dieses echte Leben verkörpert, in seinem ganz eigenen Chaos aus himmlischer Freude und abgrundtiefem Leiden. Wir stehen ja relativ kurz vor Ostern und dieses Wochenende ist eigentlich emotional überhaupt nicht zu ertragen. Mit diesem Wechsel aus abgrundtiefem Leiden und himmlischer Freude. Wir gehen da oft drüber hinweg, jedes Jahr wieder, und merken eigentlich nicht, wie sehr uns das emotional irritieren müsste. Dafür steht Jesus mit seinem Leben. Er steht mit seiner ganzen Person dafür, das Leben zu enttäuschen. Nämlich es in dieser ganzen Osterwochenend-Irritation zu zeigen, wie es ist, mit dem abgrundtiefen Leiden und dem himmelhochjauchzenden Momenten. Mit seinem ganzen Leben zwischen schmerzhaft und heilig, leidvoll und verklärt, himmelhochjauchzend und zum Tode betrübt, eben ganz menschlich und ganz göttlich. Er, indem wir dieses echte Leben suchen und entdecken, ruft: O du ungläubige Generation, bringt ihn doch zu mir. Bringt ihn doch zu mir. Denn was passiert, wenn ich mein Leben mit dem echten Leben konfrontiere? Mit dem echten Leben, das oft nicht so leicht ist. Wenn ich das Leben am Fuß des Berges, das Leben mit all seinen Schattenseiten an mich heranlasse, all die traurigen Geschichten, die mir begegnen oder die traurigen Geschichten, die ein Teil von mir sind, dann kann es immer wieder passieren und manchmal aus dem Nichts, dass mir das Leben entgleitet, dass mir zwischen den Fingern zerrinnt, dass mir die Hilflosigkeit ins Gesicht geschrieben steht. Manchmal passiert das durch Nachrichten, die ich vielleicht schon tausendmal gehört habe, aber in diesem einen Moment bewegen sie mich. Manchmal durch Begegnung, manchmal ist es, weil ich über das Leben nachdenke, manchmal, weil ich es selbst erlebe. Und dann passiert es, das Leben entgleitet mir. Bei allem, womit ich ganz gut zurechtkomme, drängt sich mir dann in diesen kleinen Momenten plötzlich das Gefühl auf, dass ich rein gar nichts in der Hand habe. Da ist diese leise Ahnung, die mich für einen Moment beschleicht, dass das Leben mehr als nur gefährdet ist. Ich habe das nicht so oft, aber je mehr und länger ich lebe, desto öfter. Und dann gibt es ein Zusammenzucken vor dem, was das Leben für uns bereithalten kann. Vor den möglichen Schattenseiten des Lebens. Und noch mehr vor den wirklichen Schattenseiten des Lebens. Dann erschrecke ich vor den Herausforderungen, die das Leben zu bieten hat. Und für einen kurzen Moment verzweifle ich vielleicht sogar daran, dass ich nichts tun kann. Dass mir das Leben entrissen ist. So fühlt es sich zumindest an. Ich kann nichts tun. Ja, ich glaube an das Leben, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube an das Leben, aber irgendwie glaube ich auch nicht. Weil es manchmal so verdammt schwer ist, an das Leben zu glauben. Irgendwo dazwischen, zwischen all diesen Gefühlen, die mich irritieren, weil ich von meinem Berg komme und das Leben am Fuß des Berges erlebe, irgendwo dazwischen höre ich den Satz des Vaters, der Jesus ein bisschen zu verwundert scheint, aber den ich so gut verstehe. Und dieser Vater sagt, wenn du kannst. Wenn du kannst. Und jetzt könnte man ganz fromm fragen, woher die Zweifel? Also, das ist doch Jesus. Woher die Zweifel? So könnten wir fragen und die Antwort, die wäre ehrlich gesagt gar nicht schwierig. Die Zweifel kommen aus Erfahrung. Die Zweifel kommen aus meiner eigenen Erfahrung. Vielleicht aus der Erfahrung, dass offenbar jahrelang nichts passiert ist. Immer wieder hatte das Kind diese Anfälle, immer wieder wurde es buchstäblich vom Leben durchgeschüttelt. Vom Leben zum Schweigen gebracht. Vielleicht könnte man es so interpretieren. Und wer sollte da nicht anfangen, am Leben zu verzweifeln? Ich glaube, darum geht es. Denn im Glauben zu zweifeln, das bedeutet bei allem Respekt nicht bloß, sich alternative Gedanken darüber zu machen, ob dieser oder jener Satz der Tradition zutreffend ist. Zweifel ist nicht die Infragestellung, ob manche Bibelgeschichten tatsächlich so geschehen sind, wie es geschrieben steht. Unglaube ist kein Zweifel an den vermeintlichen Wahrheiten, sondern erst die knallharte Konfrontation mit der bitteren Wirklichkeit, die wir Leben nennen. Da steckt der Zweifel. Nicht in den Bibelgeschichten und meiner Frage, was mit denen ist, sondern hier. Unglaube, das ist Konfrontation mit dem Leben, wie es ist. Und das lässt sich gedanklich nicht auflösen. Wie andere Zweifel, ob Maria wirklich Jungfrau war, ob die Schöpfung tatsächlich nur 6 Tage gedauert hat, ob das Grab von Jesus wahrhaftig leer gewesen sein mag, das ist überhaupt nicht die Form von Unglauben und Zweifel, die mich interessiert. Und das ist auch nicht der Unglaube und nicht der Zweifel, von dem unsere Geschichte zu erzählen hat. Meinem Unglauben ist nicht geholfen, indem ich nur mehr nachdenke, mehr Bibel lese, oder gar das Verstehen nach und nach abgebe und einfach blind irgendwelche Dinge glaube, die mir andere erzählen. Nein, beim Unglauben geht es um ein tiefgreifendes Drama. Ein Drama im Sumpf des Lebens selbst. Unglaube heißt Leben mit dem Rücken zum Licht, im Angesicht aller Schatten, die das Leben mitbringt. Da kann ich mich nicht einfach Münchhausen-mäßig herausdenken, ich sowieso nicht, oder herausglauben. Da stecke ich drin. Manchmal tiefer, als mir das lieb ist. Der eigentliche Platz des Unglaubens, das ist der zähe Morast des verrückten Lebens zwischen Verklärung, wo alles klar ist, und Chaos. Unglaube ist die Verzweiflung am und im Leben selbst. Unglaube ist die Frage, wie soll ich bei all dem, was im Leben ist, noch glauben? Dabei möchte ich es eigentlich so gern. Also hilf mir. Im Text, in unserer Geschichte, folgt dann tatsächlich das Spektakel. Jesus, der Weise, verzaubert die Menge. Unter uns, damit weiß ich ganz wenig anzufangen. Ehrlich gesagt finde ich diesen Teil der Geschichte sogar gefährlich. Denn das ist nicht das Leben. So einfach ist es einfach nicht. Vielleicht hoffst du es. Vielleicht hast du auf das Wunder gewartet, vielleicht wartest du noch darauf, aber hast doch ehrlicherweise ebenso erlebt, dass das Leben so nicht ist. Dass es nicht so war und dass es höchstwahrscheinlich auch nie so einfach sein wird. Denn Leben heißt leider, und das tut weh, es heißt leider, dass nicht alle Kinder wieder aufstehen. Viel zu oft. Nicht jede Episode des Lebens hat ein Happy End wie diese Geschichte. Und gerade dann wird die Geschichte, diese Erzählung zu einer Geschichte der Enttäuschung, weil ich definitiv enttäuscht werde, wenn ich diese Geschichte und ihren Zauber Jesus zur Regel mache und mir einbilde, so könnte es ja immer noch sein. So könnte es immer sein. Und vielleicht das Ganze noch toppe, wenn ich sage, ich muss nur mehr glauben. So funktioniert es nicht. Die Erzählung funktioniert viel sanfter. Sie erzählt gerade keine göttliche Magie. Sie zielt nicht auf das Spektakel. Das ist mehr so eine Randerwähnung. Eigentlich geht es am Ende um nicht viel mehr und nicht viel weniger als diesen unscheinbaren Ruf, den man so gerne überliest: Bringt ihn zu mir. Bringt ihn zu mir. Und in dieser Begegnung wird unsere Berg- und Talfahrt zu einer echten Geschichte vom echten Leben. Denn sie erzählt davon, wie mein echtes Leben mit dem Leben in Jesus Christus zusammenkommt, ihm begegnet, weil in seiner Geschichte dieses echte Leben ist. Nochmal, jetzt gerade vor Ostern können wir das von Freitag bis Sonntag in irritierender Weise erleben. Seiner Geschichte ist seine Geschichte, die ist das echte Leben, lebt das echte Leben mit allen Bergeshöhen und mit all seinen Chaostiefen. Der geliebte Gottessohn ist am Ende doch von Gott verlassen. Seine Geschichte kennt das beides. Sie kennt ein unbändiges, nicht kleinzukriegendes Vertrauen in das Leben. Und sie kennt aber ebenso ein tief zerrissenes Bild der Enttäuschung. Seine Geschichte, seine Geschichte, die Geschichte des Gottessohnes, kennt Glaube und Unglaube. Ineinander, manchmal gegeneinander und oft miteinander. Und ich lese in dieser Geschichte, die wir gehört haben von Jesus, von den Jüngerinnen und Jüngern, von diesem Berg mit seinem Tal, ich lese sie vor allem als eine Hoffnungsgeschichte. Von der Hoffnung auf Jesus als den erlösenden Christus. Nicht als Zauberer, Medizinmann oder wie auch immer man sich das vorstellen möchte, sondern als Gott mittendrin im echten Leben. Und ich höre im Schrei des Unglaubens dieses hoffende, immer wieder geschüttelte Vertrauen darauf, dass in der Begegnung mit ihm, mit seiner Geschichte, etwas in meinem Leben heil wird. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, auf welchem Wege. Ich weiß nicht, was da heil wird, zumindest nicht vorher. Und ich weiß auch nicht, auf welche Weise mein Leben heil wird. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wodurch. Vermutlich wird es nicht die Heilung mit dem Fingerschnippen sein. Vielleicht hat es mehr damit zu tun, dass mich die Dämonen meiner Vergangenheit für einen Moment verlassen. Vielleicht sogar dauerhaft. Manchmal bedeutet es wohl, dass ich nach einem Fall aufstehen und weitermachen kann. Neu anfangen kann. Immer bedeutet es, dass mir das Leben neu begegnet. Dass mir Türen aufgehen, Lebensmöglichkeiten eröffnet werden. Dass ich frei werde zu sprechen, zu laufen, zu gehen, zu leben. Immer bedeutet es, dass mir der lebendige Gott begegnet. Unglaube, das bedeutet mir das Leben immer als echtes Leben zwischen Chaos und Verklärung, Hoffnung und Verzweiflung wahrzunehmen. Und das ist etwas Wertvolles, das schon wahrzunehmen. Glauben, nicht leben zu müssen, irgendwo eingeschlossen in den Hütten auf dem Berg, wo alles nur toll ist. Denn so ist das Leben nicht. Und deswegen ist mir diese Geschichte vor allem Erinnerung an das echte Leben. Der Ruf von unten, komm wieder her, ins echte Leben. Das Leben, wie es ist, mit allen Versuchen zu glauben und mit allen ungläubigen Zweifeln, die sich im Leben abzeichnen. Mein Leben will manchmal dadurch heil werden, dass ich ungläubig begreife, wie krank das Leben ist. Schon dadurch kann etwas heil werden. Und zu meinem Glauben gehört dieser Unglaube. Unglaube, der mich an der Konfrontation mit dem Leben, der mich am Leben verzweifeln lässt. Und gerade diese Verzweiflung, die das Leben in allen Schattierungen sieht, bewirkt ja meine Sehnsucht nach Heilung. Ich suche nach dem, was mich heil macht, nach Besserung, nach etwas Neuem. Dieser Unglaube drängt mich zu diesem Fünkchen Hoffnung, mit dem alles beginnt. Unsere Geschichte erzählt von diesem Fünkchen Hoffnung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und sie erzählt vom Vertrauen darauf, dass Leben heil wird, wo es mit der Jesus-Geschichte in Berührung kommt. Wo es mit Jesus konfrontiert wird. Es findet einen neuen Anfang da, wo ich anfange, nach meinem Leben in seiner Geschichte zu suchen. Ich suche nach Leben in der Tradition, die aus seinem Leben hervorgegangen ist. Ich suche nach Leben in der Geschichte von Jesus Christus. Heilung beginnt da, wo ich in seinen Höhen meine eigenen entdecke. Wo mir meine Tiefen in seinen begegnen. Wo er nicht der weit entfernte, verklärte Gottessohn ist, sondern manchmal vielleicht sogar das Gleiche erlebt wie ich. Wo mir in allem hindurch leuchtet, was mir in ihm begegnet. Gott selbst. Ich weiß nicht genau, wie es passiert, aber das gibt mir Hoffnung, weil darin Gott ins Leben kommt. In diesen kleinen Momenten, in diesen kleinen Fünkchen Hoffnung. Und das motiviert mich immer wieder, in seiner Geschichte zu stöbern, seine Geschichten zu lesen, sie durchzukauen. Auf der Suche nach Heilung. Für mich und für unsere Welt. Das ist es, warum ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Amen.
Schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Falls du uns unterstützen möchtest oder einfach mehr über unsere Arbeit erfahren willst, schau gerne auf eg-fulda.de vorbei. Bis bald.